Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Heute mit Katja Weber. Schön, dass ihr dabei seid. Das Ereignis Mauerfall-Jubiläum oder 30 Jahre friedliche Revolution ist rum. Aber die sogenannte Wendezeit war ja mehr als der 9.11.1989. Die war länger als dieser eine Tag. Ende November, Anfang Dezember 1989 haben die Menschen in beiden Deutschländern diskutiert, wie es jetzt weitergehen soll. Die Mauer ist auf, Mauerspechte meißeln sie auseinander, Sperranlagen werden abgebaut. Und jetzt, wie geht's weiter? Demokratischer Sozialismus hüben, soziale Marktwirtschaft drüben und dann so eine Konföderation bilden, eine Vertragsgemeinschaft. Und wie sieht die konkret aus? Am 28. November 1989 dann Auftritt Helmut Kohl im Bonner Bundestag. Er stellt ein 10-Punkte-Programm vor, das Aspekte einer zunehmenden Zusammenarbeit der beiden Länder beschreibt.
Wir sind aber auch bereit, konföderative Strukturen zwischen beiden Staaten in Deutschland zu entwickeln mit dem Ziel, eine Föderation, das heißt eine bundesstaatliche Ordnung in Deutschland zu schaffen. Das aber, meine Damen und Herren, setzt zwingend eine demokratisch legitimierte Regierung in der DDR voraus. Dabei könnten wir uns nach freien Wahlen schon bald folgende Institutionen vorstellen. Einen gemeinsamen Regierungsausschuss zur ständigen Konsultation und politischen Abstimmung, gemeinsame Fachausschüsse, ein gemeinsames parlamentarisches Gremium und manches andere mehr angesichts einer völlig neuen Entwicklung. Wie ein wiedervereinigtes Deutschland schließlich aussehen wird, das weiß heute niemand. Dass aber die Einheit kommen wird, wenn die Menschen in Deutschland sie wollen, dessen bin ich sicher.
Aus der Zwischenstufe Konföderation folgt bei Kohl ganz klar die deutsche Einheit. Egon Krenz, Staatsratsvorsitzender der DDR, sieht diese Zwangsläufigkeit nicht.
Wenn man das Wort Konföderation ausgestaltet und es so ausgestaltet, dass man ausgeht von der Existenz zweier unabhängiger, souveräner deutscher Staaten, dann kann man über alles reden. Aber eine Einheit Deutschlands steht nicht auf der Tagesordnung.
Und der Schriftsteller und Bürgerrechtler Stefan Heim will, wie auch andere engagierte DDR-Bürgerinnen und Bürger, etwas ganz anderes als Kohl und Krenz. Eine echte sozialistische Alternative zur BRD.
Dass hier also Menschen sind, die sagen, wir möchten diese DDR erhalten als eine Alternative zu der kapitalistischen Bundesrepublik. Wenn wir jetzt versuchen, hier bei dem Sozialismus zu bleiben, aber einen neuen, einen besseren zu gestalten und aus dieser fürchterlichen Situation heraus, so zeigt das vielleicht die Stärke des großen Traums.
Die Stärke des Traums vom Sozialismus. Allerdings ist dieser Traum bald ausgeträumt. Am 1. Juli 1990 kommt die Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion und am 3. Oktober 1990 dann die Wiedervereinigung oder genauer gesagt, die DDR wird zum Beitrittsgebiet. Die Treuhand wickelt ostdeutsche Betriebe ab und statt blühender Landschaften erleben viele ehemalige DDR-Bürger Arbeitslosigkeit. Und das ist der Punkt, an dem unsere drei Vorträge heute ansetzen.
In der volkswirtschaftlichen Gesamtsicht musste dieser Umbruch den Ostdeutschen wie eine feindliche Übernahme erscheinen.
In der Literatur werden die Ostdeutschen ganz gerne auch als umbruchkompetent beschrieben.
Ostdeutsche seien rückständig und noch nicht vollkommen in der Moderne angekommen.
Westdeutsche Chefs und ostdeutsche Angestellte als westdeutsche Minister und Staatssekretäre und ostdeutsche Regierte. Und schließlich als westdeutsche Zeitungsverleger und Intendanten und ostdeutsche Medienrezipienten.
Es war eine Herabstufung von 100 auf 0. Du warst nichts mehr, du wurdest nicht mehr gebraucht, du warst eigentlich überflüssig.
Ostdeutsche waren in den mehr als 27 Jahren der deutschen Einheit vor allem immer wieder einer Erfahrung ausgesetzt. Einer andauernden diskursiven Abwertung.
Eine Herabstufung von 100 auf 0, eine die ganze Person erfassende Abwertung. So beschreiben Befragte aus der ehemaligen DDR in Interviews ihr Erleben. Mit diesen Erfahrungen haben sich Soziologinnen und Soziologen befasst, die auf der Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Soziologie vorgetragen haben, am 24. September 2018 in Göttingen. Ihr Panel hieß Ostdeutsche Verwerfung, der lange Schatten der ökonomischen Abwertung. Eröffnet wurde die Reihe von Kurzvorträgen vom Sozialwissenschaftler Thomas Abe. Er beschreibt darin, so sein Titel, die Quellen ostdeutscher Abwertungserfahrungen.
Wenn ich hier über die Ostdeutschen rede, so muss klargestellt werden, dass diese Gruppe ein Konstrukt der Transformationszeit ist. Sie ist sowohl ein Konstrukt der öffentlichen Diskurse, vor allem denen der Medien, und sie ist aber auch Ergebnis einer gemeinsamen Identifikation bestimmter ehemaliger DDR-Bewohner und deren Kinder, wie sich ja auch jahrgangsgenau belegen lässt. Ich möchte mich hier auf vier Quellen beschränken, die das gemeinsam geteilte Gefühl speisen, aufgrund einer Herkunft aus der DDR im Vereinigten Deutschland einer marginalisierten oder diskriminierten Gruppe anzugehören. Das sind erstens Umbruch in der Arbeitswelt, zweitens Überschichtung durch westdeutsche Eliten, drittens Mediendiskurse, viertens Geschichtspolitik. Zuerstens, der in seiner Rasanz und Tiefe beispiellose Umbruch in der ostdeutschen Arbeitswelt nötigte den Beschäftigten enorme Anstrengungen ab. Ein Beispiel, das ist für Sie persönlich ganz sicher oder wahrscheinlich sei, dass sie ihren Arbeitsplatz verlieren werden, meinten im Jahr 1991 51% und im Jahr 1992 52% der ostdeutschen Beschäftigten. Jeder Zweite hatte also Angst. Und die Ängste bestätigten sich ja auch. Von 1991 bis 1992 hatten 5 Millionen ostdeutsche Frauen und Männer ihre Arbeit verloren. Viele von ihnen gingen in den Westen oder pendelten. Sie qualifizierten sich weiter oder wechselten die Berufe, sie machten sich selbstständig. Sie lagen also nicht auf der faulen Haut oder in der Hängematte finanzieller Transfers aus dem Westen. Wer im Osten Arbeit hatte, wusste, dass er durch seine Arbeit weniger Einkünfte erzielte als die Kollegen im Westen oder als der Aufbauhelfer am Schreibtisch nebenan. Die betriebswirtschaftlichen Lösungen bei der Privatisierung der ostdeutschen Wirtschaft wirkten oft irrational. Häufig meinten die ostdeutschen Belegschaften, dass die westdeutsch geleitete Treuhand ihnen zu wenig Chancen einräumte, um ihre Firmen langfristig zu stabilisieren. Sogar bei manchen gesunden Betrieben folgte der Privatisierungsmodus dem der Marktbereinigung zum Nutzen westdeutscher Konkurrenten. Beispiel Bischofferode oder Eisenhüttenkombinat Ost. Darüber hinaus wurden ostdeutsche Betriebe für eine DM auf den Markt geworfen, was fachfremde Manager oder Betrüger aus dem Westen zum Zuge kommen ließ. In der volkswirtschaftlichen Gesamtsicht musste dieser Umbruch den Ostdeutschen wie eine feindliche Übernahme erscheinen. Mit der Privatisierung und Filetierung der ostdeutschen Großbetriebe verschwand auch die kommunale reproduktive Infrastruktur, also Betriebskindergärten, Betriebspolikliniken, Betriebskantinen, Betriebskulturhäuser. Die Erosion in der ostdeutschen Wirtschaft und Infrastruktur führte zu einer Massenabwanderung junger Leute. Zudem stürzte die Geburtenrate bei den im Osten verbliebenen Frauen von 1,5 Kindern pro Frau auf 0,77 Kinder pro Frau im Jahr 1994 ab. Zum Vergleich, im Westen liegt die Quote bei 1,4 Kinder pro Frau. Erst über eine Dekade später erreichte die Geburtenrate des Ostens das Niveau des Westens. Also wieder das Niveau des Westens. Die Kinder, die von 1994 bis 2005 nicht auf die Welt kamen, fehlen heute als junge Eltern. Zu zweitens, die Ostdeutschen erleben eine Überschichtung durch westdeutsche Eliten, Führungskräfte und Kapitalbesitzer. Diese Asymmetrie nahm im Verlaufe der Transformation nicht ab, sondern zu. Zum Jahresende 1989 hatten die Ostdeutschen noch gerufen, wir sind ein Volk. Manche Westdeutschen hatten geantwortet, wir auch. Andere riefen, jetzt wächst zusammen, was zusammengehört. Letzteres hat den Ostdeutschen gut gefallen. Doch die Art und Weise, wie Westdeutsche und Ostdeutsche dann in Ostdeutschland zusammenwuchsen, war recht speziell. Sie wuchsen zusammen als westdeutsche Chefs und ostdeutsche Angestellte, westdeutsche Vermieter und ostdeutsche Mieter, als westdeutsche Generäle und Obristen und ostdeutsche Unteroffiziere und Soldaten, als westdeutsche Richter und Staatsanwälte, als ostdeutsche Kläger oder Angeklagte, als westdeutsche Minister und Staatssekretäre und ostdeutsche Regierte. Und schließlich als westdeutsche Zeitungsverleger und Intendanten und ostdeutsche Medienrezipienten, die sich und ihre DDR-Vergangenheit in recht einseitiger Art und Weise dargestellt sahen und sehen. Damit komme ich zu drittens, zum negativen Bild, das die Mediendiskurse von den Ostdeutschen entwerfen. Dass das Bild von den Ostdeutschen tendenziös und negativ ist, wurde in dutzenden Studien bis auf zwei Stellen hinter dem Komma ausgerechnet. Ich zeige hier nur ganz kurz eine Grafik, lediglich als Illustration. Wir sehen hier den Negativüberhang bei der DDR-Darstellung durch die öffentlich-rechtlichen Fernsehstationen. Das war nur eine Illustration, weil ich natürlich in diesen 10 Minuten nicht weiter über Statistiken, quantitative und qualitative Medienstudien zu diesem Problem eingehen kann. Stattdessen möchte ich eine These zum Funktionszusammenhang aufstellen. Zum Funktionszusammenhang, in dem dieses tendenziöse Bild von den Ostdeutschen steht. Die Ostdeutschen fungieren als alter Ego der westdeutschen Normalgesellschaft. Die ungeliebten Wesenmerkmale der Deutschen oder die gerade auch vor 10, 15 Jahren überwundenen Wesensmerkmale der Deutschen werden auf die Ostdeutschen projiziert oder sie werden bei ihnen überdeutlich erkannt. In den ersten 10 bis 15 Jahren nach der Vereinigung war das vor allem die Figur vom weltfremden, altmodischen, obrigkeitsfixierten und mit der Demokratie fremdenden Ostdeutschen. In den Jahren danach ging es vor allem um den Rechtsradikalismus und die Ausländerfeindlichkeit, die als Sozialisationsprodukt der DDR diagnostiziert wurden. Im Jahr 2011, nachdem die NSU-Bande aufgeflogen war, titelte die Süddeutsche Zeitung hierzu Gift der Diktatur. Es ist kein Zufall, dass die braune Mörderbande aus dem Osten kommt. Damit sind wir bei viertens, bei der Geschichtspolitik. In der Geschichtspolitik des Vereinigten Deutschlands wird die DDR als zweite deutsche Diktatur angesprochen. Natürlich war die DDR eine Diktatur. Ihre diktatorische Verfasstheit und im Übrigen auch ihre Selbstbezeichnung als Diktatur des Proletariats ist vollkommen klar, ohne dass zur Verdeutlichung dessen die Assoziation zu Holocaust und Vernichtungskrieg im Osten nötig wäre. Durch die bevorzugte Formulierung entsteht aber die Assoziation, dass die durchschnittlichen DDR-Bürger wie die Volksgenossen, die Wehrmachtsangehörigen und die NS-Staatsdiener in der ersten deutschen Diktatur in flächendeckenden Terror verstrickt waren oder eben als Opfer nur in Angst und Schrecken gelebt haben. Der geschichtspolitische Diskurs zur DDR und ihrer Bevölkerung wurde ganz wesentlich durch die Kommissionen des Bundestages und die der verschiedenen Bundesregierungen geprägt. Die Soziologin Pamela Hess hat die einschlägigen Dokumente einer computergestützten statistischen Analyse unterzogen. Ihre Untersuchung aus dem Jahr 2014 spannte den Bogen von der ersten Enquete-Kommission zur Aufarbeitung von Geschichte und Folgen der SED-Diktatur in Deutschland, 92 bis 94, über die zweite Enquete-Kommission, andere Kommissionen, bis hin schließlich zu den Dokumenten der Gedenkstättenkommission des Bundes. Die Autorin wollte wissen, wie oft in diesen Textkorpora welche Begriffe vorkamen und wie sie mit anderen Begriffen in Zusammenhang standen. Auch hierzu nur als kurzes Blitzlicht das Ergebnis dieser Darstellung. Wenn es also einen Sound in der öffentlichen und offiziellen DDR-Erinnerung gibt, dann kann man hier sehen, das ist der Equalizer, wie dieser Sound faktisch eingestellt worden ist. Ich komme nun zum Schluss. Welche Identifikationen erzeugen diese Abwertungserfahrungen, die ich jetzt hier ganz kurz an vier Beispielen gezeigt habe? Diese Identifikationen sind in dieser Statistik jahrgangsmäßig aufgeschlüsselt. Diese Statistik werden wir uns jetzt nochmal näher anschauen. Es geht um das Jahr 2014 und die Frage, wie sich die Ostdeutschen, es wurden nur die Ostdeutschen befragt, denn selbst definieren. Der blaue Balken sagt, ich fühle mich als richtiger Bundesbürger. Der rote Balken markiert die Antworten, ich möchte weder die DDR wiederhaben, noch fühle ich mich in der Bundesrepublik richtig wohl. Wir sehen hier, dass in den älteren ostdeutschen Jahrgängen, den von 1944 bis 1969 Geborenen, das Gefühl vorherrscht, kein richtiger Bundesbürger zu sein. Bei den 1970 bis 1974 Geborenen herrscht ein Gleichstand zwischen angekommen sein im Vereinigten Deutschland und dem sich ausgeschlossen fühlen. Und bemerkenswert ist, dass dann aber bei den 1975 Geborenen der Anteil jener, die sich nicht als richtige Bundesbürger fühlen, wieder zunimmt. Warum identifizieren sich so viele junge Leute ostdeutscher Herkunft, die die DDR nur noch als Kinder oder gar nicht erlebten, auf diese Weise? Vielleicht haben sie die Abwertungserfahrungen der Eltern und Großeltern geerbt. Vielleicht arbeiten sie sich in eigensinniger Weise daran ab. Und vielleicht ist dieses Erbe nicht nur ein Stigma, eine Bürde, die bei der Anpassung an die Mehrheitsgesellschaft hinderlich ist. Vielleicht ist diese ostdeutsche Herkunftsgewissheit auch eine Ressource, ein Bezug zu einer als positiv bewerteten Teilkultur. Letzte Frage. Ist es aber nicht folgerichtig, dass die Ostdeutschen diese Abwertungserfahrung in einer demokratischen Gesellschaft hinnehmen mussten? Schließlich haben sie sich einer Diktatur gefügt, die ihre Bürger einsperrte und ihnen trotzdem nur einen bescheidenen Wohlstand garantieren konnte. Meine These ist, es geht nicht um die Frage Demokratie oder Diktatur. Diese Frage hatten die Ostdeutschen schon Ende 1989 beantwortet, durch eine friedliche Revolution übrigens. Und die Westdeutschen hatten ja ihren Re-Education-Kurs auch ganz erfolgreich belegt. Es geht nicht um Demokratie oder Diktatur oder Freiheit oder Unfreiheit, sondern es ist eher so, dass sich nach der deutschen Vereinigung ein alter Kampf fortsetzt, nämlich zwischen der Idee von der Überlegenheit und Unausweichlichkeit des Kapitalismus und der Idee von der Möglichkeit eines demokratischen Sozialismus. Der Aussage, Zitat, Sozialismus und Demokratie sind im Grunde genommen ganz gut vereinbar, stimmten im Jahr 2014 34% der Ostdeutschen und 36% der Westdeutschen zu. Jeder Dritte im Vereinigten Deutschland ist also dieser Meinung. Die Abwertungserfahrungen der Ostdeutschen haben also im Grundsatz zwei Ursachen. Die eine liegt auf der symbolischen Ebene. Hier geht es um Geschichtspolitik, um die Legitimierung der kapitalistischen Demokratie und die Delegitimierung der Suche nach irgendwelchen Alternativen dazu. Und die andere Ursache verweist ganz schlicht auf die Funktionsweise des Kapitalismus. Der Umgang mit der ostdeutschen Wirtschaft und die Überschichtung der ostdeutschen Bevölkerung war volkswirtschaftlich und für das demokratische Gemeinwesen nicht optimal oder ein Desaster, das kann man unterschiedlich werten, aber für eine kleine Schicht von Kapitalbesitzern und Funktionsträgern war diese Konstellation eine schöne historische Chance, die genutzt wurde. Dankeschön, ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Thomas Abe auf der Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Soziologie über Quellen ostdeutscher Abwertungserfahrungen. Diesen Erfahrungen ist auch Hannah Haag nachgegangen. Haag ist Postdoc des Instituts für Soziologie an der Universität Hamburg. Sie hat Menschen nach ihren Erfahrungen gefragt und beschreibt diese in ihrem Vortrag Biografische Entwertung, wertvolle Biografien. Ostdeutsche Narrative des sozialen und beruflichen Wandels nach 1989.
Wie man das vielleicht schon sehen kann, geht es um ein Spannungsverhältnis zwischen einer vielleicht fremden oder auch eigenen Entwertung biografischen Wissens, biografischer Erfahrung und dem Wunsch nach Anerkennung, der Wunsch, eine wertvolle Biografie zu haben. Ich möchte im Folgenden auf zwei dieser Anerkennungsmechanismen ein bisschen stärker eingehen. Das ist zum einen diese, wie Sie es genannt haben und auch ich mir notiert habe, symbolisch-diskursive Abwertung. Die spielt vor allem für einen Fall eine Rolle, die ich später dann auch erläutern werde. Und dann zum anderen auf dieses Massenphänomen der Arbeitslosigkeit ein bisschen stärker noch eingehen. Und zwar, das überschreibe ich so als soziale oder sozialökonomische Abwertung. Ich gehe jetzt davon aus, dass diese soziokulturellen Veränderungen, darin sehe ich letztendlich die Wurzeln auch der symbolischen Abwertung und die ökonomisch-politischen Veränderungen als Nährboden des Massenphänomens Arbeitslosigkeit, dass das die Menschen vor die Herausforderung stellt, ihr biografisches Wissen mit einer sich stetig wandelnden Umwelt neu zu kontextualisieren, in Einklang zu bringen und letztendlich sich mit etwas auseinanderzusetzen, was ich als Rebiografisierung des Erlebten betitle. Diese Rebiografisierung kann durch unterschiedliche Faktoren hervorgerufen werden und auch differente, wie ich das dann noch später zeigen werde, narrative Strukturen hervorrufen. Kurz zum Fahrplan. Ich möchte also kurz ein bisschen meine theoretischen Hintergründe hier einführen, auf denen ich dann aufbauen werde im Weiteren. Das ist also einmal die Biografieforschung, die Wissenssoziologie, bisher noch nicht in der Tiefe aneinander gewöhnt, deswegen auch so die Frage Schwestern im Geiste. Wir sind hier nicht in der Sektion Wissenssoziologie oder auch nicht Biografieforschung, aber ein bisschen theoretische Grundlagen schaden ja nicht. Ich möchte dann die Frage in den Raum werfen, was passiert eigentlich mit Wissen in Zeiten des Wandels, des Umbruchs, gesellschaftlicher Veränderungen und das dann ein bisschen näher anhand zwei biografischer Verläufe skizzieren, die ich als soziale oder auch berufliche Abstiegsbiografien bezeichnen würde. Also die Biografieforschung und Wissenssoziologie, zwei Schwestern im Geiste. Diese Perspektive, die ich jetzt aufwerfe, also diese beiden Theorierichtungen zu verbinden, lenkt den Blick auf Biografie als ein soziales Orientierungsmuster, das also Handeln in der Gesellschaft ermöglicht, indem es eine Orientierungsfunktion erfüllt. Das ist also dadurch gegeben, dass vergangenes Handeln oder vergangene Erfahrungen mit zukünftigen Vorstellungen und Erwartungshorizonten in einen Sinnzusammenhang gestellt werden. Es gibt in der Biografieforschung auch die Vorstellung eines individualisierten Biografiekonzeptes, also alles geht auf das Individuum und seine Erfahrungen zurück. Dem widersetze ich mich aber und sage, jede Deutung der Wirklichkeit ist eigentlich stets kulturell, sozial geformt, ist also in sozialen Bezugsrahmen gewachsen, die wiederum auf bestimmte kollektiv geteilte Erfahrungsräume zurückgehen. Das kann man dann als ein soziales Gedächtnis im halbwachsenen Sinne begreifen, das also Selektionsprinzipien und Relevanzmustern unterliegt. Oder man könnte es auch mit Bourdieu als sozialisierte Subjektivität begreifen. Wichtig ist, dass biografisches Wissen sowohl den individuellen Blick auf das Kollektive beinhaltet, aber auch die soziale Formung des Individuellen. Es ist also ein Wechselverhältnis. Jede Erfahrung biografisch ist in gesellschaftliche Strukturen eingebettet, aber in ihrer Bedeutungszuschreibung individuell. Wir haben es gerade ja, wie wir in dem Vortrag von Herrn Abe schon gehört haben, mit einem eklatanten Bruch, einem sozialen Wandel zu tun. Also ist auch die Frage relevant, wie gehen wir mit diesem Wandel biografisch um? Hier kommt dann das Stichwort biografische Arbeit ins Spiel. Es ist also eine Arbeit an der Biografie, die auch in diskontinuierlichen Zeiten ermöglicht, handlungsfähig zu bleiben, eine stabile Identität aufzubauen. Hier schließt dann letztendlich auch der Begriff des Doing Biography an, also in Anlehnung an sozialkonstruktivistische Theorieangebote oder etwa aus der Geschlechterforschung. Das Doing Gender ist hier die Perspektive auf die Biografie als eine aktive Aushandlung. Es verschiebt also den Fokus von dieser Inhaltsebene hin zu der sozialen Praktik des Rebiografisierens. Wissen wird hier zum Dispositiv, zum Handlungszusammenhang und ermöglicht, letztendlich etwas in Gang zu setzen. Das finde ich eigentlich ein ganz schönes Bild. So, jetzt haben wir ein bisschen theoretisches Wissen und können uns fragen, was passiert denn mit diesem biografischen Wissen, mit diesen Erfahrungen eigentlich genauer, wenn wir uns so einen Fall wie die DDR-Transformation ansehen. In der Literatur werden die Ostdeutschen ganz gerne auch als umbruchkompetent beschrieben. Für mich verdeutlicht das so ein bisschen die Perspektive auf die angepasst Lernenden, auf diejenigen, die in der Lage sind, so einen Wandel zu vollziehen, die sich an Strukturen anpassen können. Dahinter steckt ja aber auch immer die Forderung danach, sich anpassen zu müssen. Inwiefern jetzt diese Umbruchkompetenz tatsächlich auch in den narrativen Strukturen sich widerschlägt oder wie damit auch umgegangen wird, das werde ich später noch zeigen. Wichtig ist, dass die Tragweite dieser Veränderung auf jeden Fall alle gesellschaftlichen Bereiche erreicht. Wir haben das ja gesehen, ein Wandel politischer, ökonomischer Strukturen, aber auch, und hier ist die Wissensebene dann eben auch verstärkt angesehen, soziokulturelle Veränderungen, das alles in den Beitritt in einen Fertigstaat der BRT. Aus wissenssoziologischer Perspektive ergibt sich jetzt die folgende Situation: Orientierung und Wissensbestände, die eben tradiert sind, die an den Erfahrungsraum der DDR gebunden sind, müssen jetzt mit neuen veränderten Situationen, Wissensbeständen wie Normen, Orientierungsmustern, Deutungsmustern, Relevanzstrukturen, Fremddeutungen, dem allen in Einklang gebracht werden. Das knüpft jetzt wieder an die Halbwachsche Vorstellung des sozialen Gedächtnisses an, das eben vor allem auf der Rekonstruktivität von Erinnern und Vergessen basiert. Also ich habe kein fixes Speichermedium, in das einfach alles wie ein Container hineingebracht wird, dann kann ich darauf zurückgreifen, sondern meine persönlichen Erfahrungen unterliegen auch immer Veränderungen, je nachdem, wie auch die gegenwärtige Perspektive ist. Und das beschreibt letztendlich den Umstand, dass wir morgen über gestern ganz anders denken können, als wir es heute tun. Was passiert jetzt eigentlich mit diesem biografischen Wissen in einer Erfahrung der Abwertung, so wie wir es jetzt im ostdeutschen Wandel erfahren haben? Ich möchte zwei dieser Abwertungsmechanismen jetzt noch ein bisschen stärker umreißen. Das ist einmal die kollektive Abwertung biografischer Erfahrungen, die in dem öffentlich geführten Diskurs zu beobachten ist. Wir haben es schon gehört, die DDR wird als zweite deutsche Diktatur eingeführt. Dahinter steckt ja ein Abschreckungsnarrativ, das sich in dem Diktaturgedächtnis dann manifestiert hat. Die diskursive Schieflage besteht letztendlich darin, dass diese ostdeutsche Teilgeschichte auf dem Resonanzboden einer gesamtdeutschen Öffentlichkeit verhandelt wird, die aber den Handlungsbedingungen der Ostdeutschen ja mehrheitlich gar nicht ausgeliefert war. Und das ist ein Problem, weil das dann zu dem Gefühl der Fremddeutung kommt. Wir haben schon gehört, ein überwiegender westdeutscher Elitendiskurs über die anderen, die also die Biografien vieler dann auch entwerten oder mit dem politischen Stempel des Mitläufertums oder sogar der Täterschaft versieht. Die DDR wird als rückständig, als nachholend betrachtet, die ostdeutsche Kultur als defizitär, wie Herr Abe das schon in früheren Publikationen verdeutlicht hat, anstatt sie einfach in ihrer Andersartigkeit anzunehmen. Das ruft natürlich das Gefühl von Geringschätzung, fehlender Anerkennung und letztendlich dann auch Identitäts- und Sinnkrisen unter vielen ostdeutschen Bürgern hervor. Was wir hier sehen können, sind diskursive Machtstrukturen, die wir etwa auch in dem Migrationskontext beobachten können. Und unter der Figurationsbrille betrachtet, erinnert das ein bisschen an das Verhältnis zwischen Etablierten und Außenseitern. Diese diskursiven Deutungen, die also in der Mehrheitsgesellschaft anerkannt werden, stehen jetzt einem im Foucault'schen Sinne lokalen Wissen vieler DDR-Bürger und Bürgerinnen gegenüber, dass sich also dieser Macht der dominierenden Machtstrukturen zu widersetzen versucht. Dieses Wissen gilt als in den hegemonialen Diskursen als disqualifiziert, weil es eben einfach den gesellschaftlichen Leitvorstellungen widerspricht, ist aber dennoch an persönliche und kollektiv geteilte Erfahrungen gebunden. Thoralf Staudt sieht letztendlich auch den Grund von Konflikt zwischen den Westdeutschen und Ostdeutschen darin begründet, dass es hier die Anpassungserwartungen an die ostdeutsche Bevölkerung auf Seiten der Westdeutschen nach einer geräuschlosen Adaption gibt. Also hier haben wir wieder die Forderung Umbruchskompetenz, aber bitte sehr leise, und den Wunsch nach Identitätsbewahrung auf Seiten der Ostdeutschen. Das ist natürlich sehr überspitzt formuliert, gibt aber dennoch die Situation wieder. Was ich jetzt als zweiten Abwertungsmechanismus sehe, ist die biografische Abwertung durch sozialstrukturelle Veränderungen. Das können also sein die fehlende Anerkennung von Bildungsabschlüssen, wirtschaftliche Rationalisierungsmaßnahmen, betriebliche Schließungen und eben daraus resultierend das Massenphänomen Arbeitslosigkeit, das ich jetzt so als fallübergreifendes Phänomen ansehe. Ja, diese sozialstrukturellen Veränderungen und eben auch soziokulturellen Veränderungen rufen bei vielen ehemaligen DDR-Bürgern jetzt so ein Gefühl der Orientierungslosigkeit, der Irritation hervor. Karen Sievers hat das in ihrer Dissertation in Bezug auf städtebauliche Maßnahmen mal mit dem Titel umschrieben, Lost in Transformation. Ich weiß nicht, ob es ein wirklicher Zustand des Lost ist, vielleicht Losing. Mir gefällt eigentlich mein eigenes Bild besser, nämlich das Bild der wissens- und orientierungsmäßig Wandernden. Also ich sehe da eher das Prozesshafte. Es ist kein Zustand, sondern es ist eine Dynamik. Sie sind auf jeden Fall verunsichert, aber sie haben auch die Möglichkeit, aus dieser Verunsicherung herauszukommen. Ich möchte jetzt im Folgenden noch ein bisschen konkreter auf narrative Strategien dieser ostdeutschen Abwertung eingehen, also die Frage stellen, wie gehen Betroffene ganz konkret in der Erzählung mit dieser Abwertung und dem Wunsch nach Anerkennung um. Ich werde hierzu zwei Interviewausschnitte präsentieren aus zwei meiner Forschungsprojekte, die sich mit der Tradierung DDR-bezogener Wissensbestände und der Konstitution sozialer Gedächtnisse vor dem Hintergrund sozialen Wandels in Ostdeutschland befassen. Das ist einmal ein narratives Interview, das im Rahmen meiner Diplomarbeit geführt wurde, schon ein bisschen her, zur DDR-Erinnerung langzeitarbeitsloser ostdeutscher Frauen. Also dieses Interview stammt aus dem Jahr 2009. Und ein Familiengespräch, das ist Teil meiner Dissertation zur familialen Tradierung DDR-bezogener Orientierung in ostdeutschen Familien. Beide Publikationen können Sie auch ein bisschen näher noch reinschauen, wenn Sie wollen. Ja, ich werde jetzt Passagen mit Abstiegs- und Entwertungserzählungen auswählen und eben sehen, wie da die narrativ-biografische Verarbeitung aussieht. Beginnen wir mal mit der Familie Hoffmann, wohnhaft in Berlin. Vater und Mutter, geboren 61-62. Beide Diplom-Betriebswirte leiten heute einen Getränkehandel, weil sie im Zuge der Wiedervereinigung ihre Arbeitsstellen verloren haben. Sohn Sascha kommt 88 zur Welt und bezeichnet sich aber, und das ist ganz wichtig, auch heute noch als DDR-Kind. Er ist auch sehr stolz darauf. Bis 89 hat der Vater im Ministerium des Inneren im Bereich Personenschutz gearbeitet, ist dem Ministerium für Staatssicherheit zugeordnet war. Die Mutter war im Einzelhandel tätig, beide als überzeugte Sozialisten in der SED. Was so deutlich wird in dem Gespräch, ist, dass es hier um eine erfahrene Diffamierung und Geringschätzung im öffentlichen Diskurs geht, der für sie letztendlich auch eine Entwertung der eigenen Biografie, der eigenen Geschichte bedeutet. Neben dieser sozialen Entwertung, also über den Diskurs, Sascha bezeichnet das als Geschichtsverfälschung im Diktaturgedächtnis, erfahren die Eltern durch den Verlust der Arbeit eben auch eine soziale Herabstufung, die ihr Leben von einem Tag zum anderen oder von einer Woche zur anderen komplett auf den Kopf gestellt hat. Es geht also damit einher eine gesamte Infragestellung der Existenz, die war einfach kaputt. Die Wendezeit erfahren sie als Betäubung, sie sind also in diesem Zustand wie geimpft. Ich möchte jetzt da noch ein kurzes Zitat einführen, das so diese Tragweite noch ein bisschen deutlicher macht. Also es war eine Herabstufung von 100 auf 0. Du warst nichts mehr, du warst eine Null. Du wurdest nicht mehr gebraucht, du warst eigentlich überflüssig. Dann war dies alles nichts mehr wert. Man sieht also hier, dass eigentlich es für den Vater sehr wichtig ist, ein Mitglied der Gesellschaft zu sein über die Arbeit. Und in dem Moment, wo die Arbeit wegfällt, ist auch die soziale Stellung und somit die Wertigkeit als Person in Frage gestellt. Was wir im weiteren Gesprächsverlauf sehen können, ist aber, dass diese sehr stark emotionale Reaktion letztendlich ein Gefühl der Verletztheit durch diesen öffentlich geführten Diskurs, die Entlarvung als Täter, könnte man sagen, mitträgt. Also zum Beispiel spricht er davon, dass der Wechsel der Fahne, den viele seiner Kollegen als Ausweg aus der Arbeitslosigkeit vollzogen haben, dass das für ihn nicht in Frage kommt, weil das ein Verrat am Fahneneid ist und damit eine Selbstauslieferung an diejenigen, die seine Vergangenheit eben in Frage stellen. Er nimmt also den Kampf gegen die Arbeitslosigkeit märtyrerhaft auf, um seine Überzeugung zu wahren. Was hier erkennbar wird, ist, dass ein lokales Wissen der Familie dieser diskursiven Macht der Öffentlichkeit trotzig und wütend entgegensteht. Die Erzählung nimmt missionarischen Charakter an, wie man das hier schön sehen kann. Also wir versuchen schon, diesen Gedanken irgendwo wachzuhalten, vor allen Dingen aber auch Leuten zu erklären, die überhaupt keine Ahnung davon haben, dass es da mal was gegeben hat, was anders war, was propagiert wird oder in der öffentlichen Meinung, was einfach anders war. Das ist unsere Mission. Sascha sagt dann Heidenführer, damit ist der Vater gut einverstanden. Also was wir ihm auch übergeben haben. Und jetzt ist interessant, ja, weil wir es halt einfach nicht zulassen. Wir lassen uns nicht unterbuttern. Also diese gesellschaftliche und soziale Marginalisierung führt zur bewussten implementierten Gegentradierung, zu einer Art Jetzt-erst-Recht-Haltung. Was wir im Verhältnis auch des Vaters sehen können, ist letztendlich eine Umkehr der DDR-Verhältnisse. Er gehörte früher den Etablierten an und ist jetzt ein Außenseiter. Es ist also diese missionarische Tradierung, die eine narrative Struktur deutlich macht, eine Rebiografisierung, die nur über den Mechanismus der familialen Inklusion funktioniert. Sascha ist also der neue Hoffnungsträger der Familie und dass das funktioniert hat, wird auch an diesem kollektiven Wir deutlich. Er ist also Teil dieser Leidensgesellschaft. Über die bewusste Tradierung kompensiert also die Familie diese soziale und biografische Abwertung. Kommen wir dann zu Frau Scholz. Frau Scholz ist studiert Agraringenieurswesen, ist 1955 in Thüringen geboren, lebt heute in Leipzig und ist eigentlich seit 1991 weitgehend arbeitslos, also eine lange Arbeitslosigkeitskarriere. Im Fallvergleich fällt auf, dass sie eigentlich in der Arbeitslosigkeit zwar einen sozialen Abstieg sieht, aber diese Auswirkungen keinen Bedarf haben, die Vergangenheit in besonderer Weise zu thematisieren. Also wenn das aufkommt, dann sind das Alltagserzählungen über die Nachbarschaft, den Arbeitsalltag. Und sie ist auch immer wieder bereit, ihre Mitverantwortlichkeit einzuräumen. Also zum Beispiel sagt sie, ich war mir schon viel wert und das war eben auch die Blockade, dass das nicht geklappt hat. Damit meint sie, dass sie einmal eine Arbeit wirklich ausgeschlagen hat. Sie stellt die persönliche Wertschätzung in den Vordergrund und nimmt auch die Verantwortung erstmal für ihr Handeln. Und diese Wertschätzung kollidiert dann aber mit einer Geringschätzung, die sie im Zusammentreffen mit westdeutschen Kollegen erfährt. Ich war dann in dem Westen bei F, habe so sächsisch gesprochen, da haben die sich auch, das vergisst du dann auch nicht, wie die so gelästert haben, wie die mich nachgeäfft haben. Du bist aus dem Osten gekommen und du warst älter, dann bist du komisch angeguckt worden. Ich hatte eine Chefin, die war Anfang 20, die war dann auch so, die das jetzt kann, so ein bisschen hinterm Rücken. Also ich habe mich scheiße gefühlt. Wenn sie also ihre Arbeitslosigkeit als Tatsache hinnimmt, wird sie hier besonders emotional durch die erfahrene Diskreditierung. Diese Kollektiverfahrung der Ostdeutschen im Zusammentreffen mit Westdeutschen irritiert sie also hochgradig. Frau Scholz bestreitet den Großteil des Gesprächs eigentlich interessanterweise ohne die DDR als Erfahrungs- oder Referenzraum. Und erst im Zusammentreffen mit den Westdeutschen kommt die DDR auf, und zwar als Vergleichsschablone. Du warst eben als Mensch auch mehr gewürdigt. Diese Frage nach der Wende oder zunehmend, hast du noch Arbeit? Das war früher, wie geht's denn? Was machen die Kinder? Also wir sehen hier eine Rebiografisierung, die weniger auf diskursive Machtstrukturen und Hegemonialnarrative zurückzuführen ist, sondern eher Ausdruck einer persönlichen Abwertung ist. Die DDR ist eine Vergleichsschablone und eine stabilisierende Rückbesinnung. Sie ist schöner, es war schöner, wir hatten den Kohleofen, es war Wärme, wir hatten Gemütlichkeit. Also das sind so ihre Ausdrucksformen. Wir sehen also, die Akteure pendeln zwischen Distanz und Nähe, Selbst- und Fremdwahrnehmung, Autonomie und Abhängigkeit. Was deutlich ist, dass die Vergangenheit dann zur heiklen Tatsache wird, wenn sich hegemoniale Deutungsrahmen über das biografische Wissen schieben, wie wir es also bei der Familie Hoffmann sehen. Hier wird ein Ausweg gesucht, hier die Tradierungsmission, und ich sehe darin einen Ausdruck eines überforderten Transformationspotenzials, das eben auf die enge Verzahnung zwischen familialer Erfahrung und öffentlichem Diskurs zurückzuführen ist und möglicherweise auch in Kontrast oder Opposition zu der Umbruchskompetenz steht. Die Akteure haben diese Kompetenz nicht per se durch den gesellschaftlichen Wandel, aber sie gewinnen sie teilweise zurück, indem sie eben dieses narrative Doing Biography in Form der Rebiografisierung selbst durchführen. Vielen Dank.
Die Sozialwissenschaftlerin Hanna Haag von der Uni Hamburg über biografische Entwertung, wertvolle Biografien. Ostdeutsche Narrative des sozialen und beruflichen Wandels nach 1989.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Daniel Kubiak promoviert als Soziologe an der Humboldt-Universität zu Berlin zu Identitätsbildung und Othering von jungen Ostdeutschen. In Göttingen hat er eine These vertreten, von der ihr vielleicht schon gehört oder gelesen habt. Muslime und Ostdeutsche teilen, sagt er, sehr spezifische Erfahrungen der Abwertung. Die Westdeutschen brauchen demnach das abweichende Gegenüber, die Ostdeutschen, um sich selbst zu definieren. Kubiaks Vortrag heißt Abwertung als Katalysator der Identitätsbildung. Analogien zwischen ostdeutschen und muslimischen Migrantinnen.
Dieser Beitrag startet mit einer These. In Deutschland wird politische Einheit mit kultureller Einheit gleichgesetzt. Sandra Matthäus und ich haben das in unserem Sammelband von 2016 als Einheitsfiktion bezeichnet. Wir behaupteten, Ostdeutschland kann als diskursiver Knotenpunkt betrachtet werden, an dem verschiedene Phänomenbereiche und Problemkomplexe gebündelt auftreten. Je genauer wir also verstehen, wie man mit den Ostdeutschen nach der Wiedervereinigung verfahren wurde und wie sich dies auf die Nachfahren, also Ostdeutsche, die nach 1990 geboren wurden, auswirkte, desto besser verstehen wir auch die Prozesse von Integration von jungen Ostdeutschen und Menschen mit Migrationshintergrund funktionieren können. Der Umfang des sozialwissenschaftlichen Forschungsbestandes zu Ostdeutschen ist groß. Daher werde ich mich hier nur auf Teilaspekte der Forschung beziehen, die für die Beantwortung der Forschungsfrage relevant sind. Unter anderem wurden Ostdeutsche von Frank den Hertog als Minderheiten im eigenen Land oder durch Rebecca Peetz und Maximilian Schochow als symbolische Ausländer beschrieben. Ostdeutsche waren in den mehr als 27 Jahren der deutschen Einheit vor allem immer wieder einer Erfahrung ausgesetzt, einer andauernden diskursiven Abwertung, wie unter anderem Thomas Abe, Wolfgang Engler oder Oliver Hollenstein beschrieben haben. Auf diesen Aspekt der Ostdeutschlandforschung wurde in den vielen Veröffentlichungen zu Ostdeutschland nur wenig Bezug genommen. Die soziologischen Abhandlungen nach der Wiedervereinigung konzentrierten sich vor allem auf den Aspekt der nachholenden Modernisierung, wie ihn Rainer Geißler prägte. Dies zeigt auch schon exemplarisch, wie der Osten und Ostdeutsche eingeordnet werden. Ostdeutsche seien rückständig und noch nicht vollkommen in der Moderne angekommen. Konzentriert wird sich auf die vielen sozialstrukturellen Kennzahlen, aber auch auf die unterentwickelte demokratische Zivilgesellschaft, die sich noch nicht an die Verhältnisse im Westen angleichen konnten. Der Jahresbericht zum Status der deutschen Einheit arbeitet im jährlichen Rhythmus auf, wie weit die wirtschaftliche, sozialstrukturelle und zivilgesellschaftliche Angleichung des Ostens an den Westen vorangeschritten ist. Ähnliche Diskurse finden sich zu den migrantisierten Personen der Bundesrepublik. Auch hier wird in den Duktus der Integration auf Kennzahlen geschaut, die vermeintlich anzeigen, ob migrantisierte Personen erfolgreich in der Schule oder auf dem Erwerbsmarkt sind. Die Defizite werden dabei besonders hervorgehoben. Für meinen Beitrag behaupte ich, dass auch Ostdeutsche mit einem Ansatz aus der postkolonialen Theorie betrachtet werden können, dem Konzept des Othering. Edward Said schreibt in seinem Buch Orientalism von einer vor allem durch Wissenschaft diskursiv hergeleiteten Dichotomisierung des Westens, Okzident, und des Ostens, Orient. Es kommt zu einer Gegenüberstellung von dem, was wir sind und dem, was die sind. Inhaltlich wird dies meist mit dem aufgeklärten, zivilisierten und demokratischen Okzident und dem unzivilisierten bzw. zu zivilisierenden Orient verbunden. Said meint mit diesen Begriffen vor allem den europäischen und nordamerikanischen Westen und den Nahen Osten als gegenüberliegende Pole. Ich möchte die Dichotomisierung der Welt in Ost und West seit dem Kalten Krieg mit der Perspektive des Orientalismus betrachten. In dem interessanten Fall Ostdeutschland war die DDR- bzw. Ostdeutschlandforschung jahrelang geprägt von westdeutschen ForscherInnen, die den Diskurs über den Osten prägten. Nach Gayatri Spivak ist ein wichtiger Aspekt in der postkolonialen Theorie die Frage, ob es eine hegemoniale Gruppe gibt, die den Diskurs so bestimmen kann, dass eine Gruppe, die als normalisiert gilt, und weitere Gruppen durch Othering-Prozesse subalternisiert werden. Diese Form des Otherings war in der Kolonialzeit präsent und führte dazu, dass die vom Othering betroffenen Personen nicht in der Lage waren, in den Diskurs einzugreifen und somit selbstbestimmt zu sprechen und zu handeln. Einige ForscherInnen haben sich dem Osten Deutschlands schon aus einer postkolonialen Perspektive genähert. Zu nennen wäre hier das Buch des Filmwissenschaftlers Paul Cook, der die DDR als westlich kolonialisiert bezeichnet, oder Rai Kolmorgen, der nach einer möglichen Subalternisierung der Ostdeutschen fragt. Die Soziologin Christiane Wilke hat in ihrem Aufsatz Die Orientalisierung des Ostens durch die deutsch-deutschen juristischen Auseinandersetzungen um Rechtsstaat und Rechtsstaatlichkeit sowie Unrecht und Unrechtsstaat nach der Wiedervereinigung aufgezeigt. Als Ergebnis beobachtet sie, dass selbst in der Nachwende Rechtsprechung der Osten als rechtsfreier Raum konstruiert wurde und damit vor allem die eigene Identität als westdeutscher Rechtsstaat gefestigt werden sollte. Ähnlich geht der Soziologe Jeremy Strawn vor, der sich ebenfalls aus einer postkolonialen Perspektive damit auseinandersetzt, wie sich noch heute der Osten vor allem in bestimmten Gebäuden oder Verhaltensweisen wiederfinden lässt. Auch der Sprach- und Politikwissenschaftler Kerstin Roth und der Soziologe Matthias Quent haben den Westen entweder als normalen Null oder als Normalfall bezeichnet, von dem der Osten als abweichend konstruiert wird. Kathleen Heft hat eine bisher unveröffentlichte Dissertation vorgelegt, die sich dem Othering anhand von Diskursen über Kindsmörderinnen nähert. Meine Forschungsergebnisse sollen zeigen, die Postwendegeborenen, also Ostdeutsche und Westdeutsche, die zwischen 1990 und 1995 in den neuen oder alten Bundesländern geboren wurden, nehmen dieses Othering wahr und tragen diese Zuschreibungen und Erfahrungen weiter. Jetzt ein bisschen kurz, aber sogar ein bisschen länger zur Forschungsmethode und Erhebung. Die hier im Folgenden ausgewerteten Daten sind Teil meines Promotionsprojektes an der Humboldt-Universität zu Berlin. Der Fokus der Daten liegt auf der Frage, wie ostdeutsche und westdeutsche Identitäten konstruiert werden und in der sozialen Praxis eine Wirkmächtigkeit erhalten. Auf das große Spektrum der Identitätstheorien und die umfangreiche sozialwissenschaftliche Diskussion zur Identitätsforschung werde ich jetzt nicht eingehen. Für das Projekt habe ich Imitation Games in Berlin, Bremen und Rostock mit insgesamt 84 TeilnehmerInnen durchgeführt. Die Datenerhebungsmethode Imitation Game wurde im Rahmen des ERC geförderten Projektes A New Method for Cross-Cultural and Cross-Temporal Comparison of Societies von 2010 bis 2015 an der Cardiff University entwickelt. Aufbauend auf der Idee des Turing-Testes treten Personen an Computern über einen Server miteinander in Kommunikation. Dabei wird als theoretische Grundlage der wissenssoziologische Diskurs der Interactional Expertise genutzt. Es wird behauptet, dass das Imitation Game messen kann, ob Expertise auch in Interaktionen erlangt werden kann, ohne selbst Praktikerin zu sein. Also man kann zum Beispiel Musikjournalistin sein, ohne ein Instrument spielen zu können. Demnach entscheidet das eigene Wissen über die andere Gruppe darüber, wie erfolgreich imitiert werden kann, Teil dieser Gruppe zu sein. Die Personen wurden nach den für das Projekt relevanten Kategorien in zwei Spielgruppen aufgeteilt. In diesem Fall geboren in den neuen oder in den alten Bundesländern. Und versuchten jeweils die eine Gruppe zu erkennen und die andere Gruppe zu imitieren. Dafür wurden die TeilnehmerInnen zu sogenannten Proxy-Researchern, das heißt, sie entschieden selbst, welche Fragen sie stellten und welche Antworten sie gaben. So bietet die Methode den TeilnehmerInnen auch die Möglichkeit, die Konstruktion der Kategorie, nach welcher die jeweiligen Gruppen durch die Forschenden, also durch mich, eingeteilt werden, selbst zu thematisieren und zu hinterfragen. Die Annahme im Vorfeld von Imitation Games beruht darauf, dass es der jeweiligen Minderheitengruppe im Imitation Game besser gelingt, zu imitieren, ein Teil der Mehrheit und damit der gesetzten Norm zu sein. Ostdeutsche können als Minderheit bezeichnet werden, da sie sowohl diskursiv als auch bei der Verteilung von Macht oder ökonomischen Ressourcen marginalisiert sind. Ostdeutsche sind in elitären Positionen unterrepräsentiert. DAX-Vorstand, Chefredaktion der großen Tages- und Wochenzeitungen, Bundeskabinett, diplomatischer Dienst etc. etc. Sie sind als Gruppe außerdem im bundesdeutschen Durchschnitt ökonomisch stark benachteiligt. Die Minderheitenposition trifft für Ostdeutsche innerhalb der Ost-West-Differenz zu. Bei einer intersektionalen Betrachtung können beispielsweise aber auch weiße, männliche und oder heterosexuelle Ostdeutsche wieder Teil einer hegemonialen Gruppe sein, zum Beispiel in rassistischen oder in sexistischen Kontexten. Zusätzlich zu den Imitation Games habe ich Gruppendiskussionen in ost- und westdeutschen Großstädten mit Fokusgruppen in einer Größe von jeweils rund 5 Personen durchgeführt. Für die Organisation und Auswertung dieser Diskussion habe ich mich an Siegfried Lamneck und Ralf Bonsack orientiert. Und ich gehe davon aus, dass die TeilnehmerInnen somit in der jeweiligen Hälfte der Bundesrepublik einen Großteil ihrer regionalen Sozialisation erfahren haben. Das haben sie deswegen erfahren, weil sie in den neuen und alten Bundesländern jeweils geboren wurden und dort auch ihren Schulabschluss gemacht haben. In den Gruppendiskussionen lassen sich zusätzlich interne Gruppeneffekte herauslesen, die in der Face-to-Face-Kommunikation entstanden sind. Zudem ist es spannend zu beobachten, wie die Gruppe, durch die mich als Forscher vorgenommene Kategorisierung Ostdeutsch bzw. Westdeutsch diskutiert. Ich möchte mich bei der Datenauswertung für diesen Beitrag vor allem auf die Gruppendiskussionen konzentrieren. Die Diskussionen fanden in den Jahren 2015 und 2016 statt. In den ostdeutschen Städten habe ich die Diskussion mit Personen durchgeführt, die in den neuen Bundesländern sozialisiert wurden, und in den westdeutschen Städten mit Personen aus den alten Bundesländern. Die kleinste Gruppe bestand aus 3 Personen und die größte aus 7. Die Diskussionen fanden immer in den Räumen der jeweiligen Universität statt und die Teilnehmerinnen waren ausnahmslos Studierende. Die einzelnen Gruppendiskussionen gliederten sich in 3 große Themenblöcke. Jeden Block habe ich narrativ eingeleitet und nur selten Zwischenfragen gestellt. Block 1 hatte den Begriff Identität zum Thema. Die TeilnehmerInnen diskutierten darüber, was dieser Begriff für sie bedeutet. In Block 2 wurde diskutiert, welchen Selbstbezug die TeilnehmerInnen zu deutscher Identität haben. Und in einem 3. Block wurde gefragt, wer sich einer West- oder einer ostdeutschen Identität bzw. einem Ostdeutschsein oder Westdeutschsein zugehörig fühlt. Die Diskussionen wurden transkribiert und anhand der qualitativen Inhaltsanalyse nach Philipp Meiring zunächst nach ihren Inhalten vorstrukturiert und schließlich ausgewertet. Im Folgenden stelle ich die Diskussionsstränge vor. In einer groben Auswertung der Imitation Games zeigte sich vor allem, dass es den TeilnehmerInnen, die in den alten Bundesländern geboren wurden, schwerfiel, das Spiel zu spielen. Sie fanden nur sehr wenige Fragen, von denen sie annahmen, dass sie nur von Westdeutschen beantwortet und von Ostdeutschen nicht oder nur sehr schwer imitiert werden können. Dies lässt vermuten, dass die Personen, die durch mich als Westdeutsch kategorisiert wurden, über kein gemeinsames, exklusives Wissen verfügen. TeilnehmerInnen aus den 9 Bundesländern fiel es dagegen durchaus leichter zu imitieren, als auch Fragen zu finden, mit denen sie die Distinktion von Ostdeutschen und Westdeutschen vornehmen konnten. Die Auswertung der Imitation Games ergab, dass die Ostdeutschen nicht nur subjektiv wahrgenommen haben, dass ihnen das Spiel leicht fiel, es gelang ihnen tatsächlich häufiger, die westdeutschen ImitatorInnen zu erkennen. Sie waren also erfolgreich im Spiel als Minderheit, wie ich angenommen hatte. Wie oben beschrieben, sind in dem Kontext meiner Forschung Ostdeutsche als Minderheit im Ost-West-Diskurs verortet. Demzufolge ist davon auszugehen, dass dieser Diskurs in der Bundesrepublik durch eine westdeutsche, als normalisiert empfundene Position bestimmt wurde. Diese Wahrnehmung lässt sich auch in den Gruppendiskussionen wiederfinden. Anhand von 2 Beispielen möchte ich dies verdeutlichen. Erstens berichten Ostdeutsche von dem Gefühl der Abwertung ihres Ostdeutschseins. Dies geschieht vor allem durch Persönlichkeiten aus den Medien. Dazu 2 Teilnehmerinnen aus Rostock, Teilnehmerin 1. Und nochmal zur Erinnerung, die sind zwischen 1990 und 1995 geboren, also nicht in der DDR geboren. Was mich besonders ankotzt, sind Komiker oder Unterhaltungskünstler. Ich nehme als Beispiel Stefan Raab. Der kann keine Woche TV Total machen, ohne einen Witz über Ostdeutsche. Neulich kam Genscher, irgend so ein TV-Nippel über Genscher. Und da hat er dann nur gesagt, dass der größte Fehler von ihm war, dass er damals nach Prag gereist ist. Also vom Ding her, das unterstützt das halt immer so. Das ist so unterschwellig. Jetzt machen wir da mal Witze drüber. Eine andere Teilnehmerin aus Rostock sagt, was mich halt stört an dieser Ostkritik, nenne ich es jetzt einfach mal, ist halt, dass sie mehr flach ist. Und ich habe so den Eindruck, dass das Gebiet der ehemaligen DDR heute einfach so als riesengroßes Problemviertel dargestellt wird. Deutlich weniger Migranten, als das Klischee eigentlich hat. Einfach um den Leuten hier klarzumachen, aber auch den Leuten im Westen klarzumachen, ja, da war schon immer alles irgendwie schlecht, die Leute waren schon immer irgendwie nichts und mussten sich immer an irgendwelchen, so an Rassismus festhalten, weil sie haben ja sonst nichts anderes. Müssen nach unten treten. Also einfach auch die Geschichte Ostdeutschlands, 40 Jahre DDR, einfach vollkommen zu delegitimieren. Und auch dieser Niedergang Ostdeutschlands, also diese starke Deindustrialisierung Anfang der 90er und die damit verbundene Massenarbeitslosigkeit und so, einfach in Vergessenheit rücken zu lassen. Und einfach, naja, war schon immer. Die Ossis hatten schon immer nichts und das ist jetzt die Wahrheit. Also das ist so der Eindruck, den ich habe, der erzeugt werden soll. Diese wahrgenommene Abwertung führt zu einem verstärkten Zugehörigkeitsgefühl zum Ostdeutschsein, wie es diese Diskussionsteilnehmerin aus Rostock darstellt. Also ich sage nicht aktiv, hey, ich bin aus dem Osten, aber quasi, wenn es von woanders kommt und wenn wer anderes das sagt, das ist total scheiße. Dann denke ich mir schon, na, ich bin ja schon von hier und ich weiß, es ist anders. Und es hat natürlich auch irgendwie mit diesem Grundgedanken zu tun, dass es ja auch schon irgendwie eine Form, ja doch, eigentlich ist es schon eine Form von Diskriminierung und Rassismus. Und das finde ich halt allgemein kacke. Und deswegen ist es für mich auch so. Das finde ich nicht gut. Egal von welcher Seite das kommt. Also ich mag es nicht, wenn Ossis was gegen Wessis sagen und andersherum auch nicht. In diesem Teil der Gruppendiskussion findet sich auch die Einheitsfiktion wieder. Die TeilnehmerInnen äußern vorab, dass die Unterscheidung zwischen Ostdeutschen und Westdeutschen eigentlich keine Rolle mehr spielen sollte. Insbesondere nicht in ihrer Alterskohorte. Sie hätten gute Freundinnen aus allen Landesteilen. Des Weiteren stellen sie immer wieder in der Gruppendiskussion fest, Deutschland sei doch schon vereinheitlicht und es gebe demnach kaum noch Differenzen. Ihre Eltern seien von dem differenzorientierten Denken noch viel stärker betroffen, aber unter den jungen Leuten sei das unproblematisch. Die TeilnehmerInnen sehen also die politische Einheit auch durch eine kulturelle Einheit vollzogen und finden dies auch scheinbar wichtig. Gleichzeitig gibt es doch die Erfahrung, dass Ostdeutschsein nach Wahrnehmung der Diskussionsteilnehmerinnen im bundesdeutschen Gesamtdiskurs negativ konnotiert ist. Das sorgt dafür, dass es eine gewisse Solidarität mit und eine Zugehörigkeit zu der Gruppe der Ostdeutschen hergestellt wird. Durch die Fremdidentifikation als Ostdeutsche wird so eine Selbstidentifikation geschaffen. Eine Beobachtung, die sich auch in den postkolonialen Theorien, zum Beispiel bei Stuart Hall, wiederfinden lässt. Aus der vergleichenden Perspektive ist der Osten hier ein guter diskursiver Knotenpunkt, um zu erklären, wie eine symbolische Abwertung zu einem stärkeren Zugehörigkeitsgefühl zu dem nichtdeutschen Bezugspunkt auch bei Menschen mit Migrationshintergrund führen kann. Als zweites Beispiel möchte ich den Diskursverlauf in den westdeutschen Großstädten darstellen. In den Aussagen der Teilnehmerinnen zeigt sich im Gegensatz zu den ostdeutschen Gruppen tatsächlich keine Selbstidentifikation als Westdeutsche. Zugehörigkeit wird hier vor allem über regionale Identität, zum Beispiel norddeutsch sein, wenn man in Bremen, aus Bremen kommt, hergestellt. Werden sie nach Westdeutschsein befragt, beginnen die Teilnehmerinnen eher über die Unterschiede zu den Ostdeutschen zu sprechen und ordnen diese ein. Dazu eine Teilnehmerin aus Bremen. Ja, da würde mir zum Beispiel persönlich, also so spontan, gar nicht so viel einfallen, weil ich mich nicht so direkt als, also wenn ich über meine Identität nachdenke, würde ich mich nicht primär als Westdeutsch identifizieren. Deswegen, also ich würde so ein paar Klischees würden mir so einfallen, so Westdeutsch, Ostdeutsch. Aber jetzt nicht so, wo ich mich so persönlich, wo ich mich unbedingt hinschreiben würde. Auch hier findet sich die beschriebene Einheitsfiktion wieder. Die Diskutantinnen in den westdeutschen Diskussionsgruppen sagen, dass es keine Unterschiede mehr gäbe. Die Unterschiede ließen sich eher an anderen Kategorien festmachen, zum Beispiel am Süd-Nord-Gefälle. Der Unterschied zu den ostdeutschen Gruppen liegt darin, dass sie keine Abwertung und kein Othering ihrer eigenen Herkunft als Westdeutsche erleben und auch im weiteren Gesprächsverlauf kein westdeutsches Zugehörigkeitsgefühl erwähnen. Angesprochen auf westdeutsche Identität berichtet ein Teilnehmer in der westdeutschen Gruppe von einer Erfahrung, in der ein Schüler aus den 9 Bundesländern in seine westdeutsche Klasse kam und aufgrund seiner Herkunft keine leichte Zeit, im Schulalltag hatte. Und ich glaube, der hat das schon von einigen Mitschülern durchaus zu spüren bekommen. Also es gab dann auch Andeutungen in die Richtung. Und dann sind mir auch von meinen Eltern, also speziell von meiner Mutter, teilweise ganz komische Ressentiments aufgefallen. Also dass sie dann so alltägliche Dinge, weiß nicht, die Leute einfach so unterschiedlich machen, so wie man den Garten fegt oder so, auf das Ostdeutschsein dieser Familie auf einmal oktroyiert hat. Das war so das Einzige, wo das für mich salient war, diese unterschiedliche Identität. Also in Abgrenzung zu seinem ostdeutschen Mitschüler. Hier findet sich auch das zur Norm erhobene Westdeutschsein wieder. Angesprochen auf die eigene westdeutsche Identität nutzt der Teilnehmer das andere gegenüber, um diese Identität überhaupt ergründen zu können. Das eigene wird als so normal empfunden, dass es nicht hinterfragt wird. Jegliche Abweichung wird registriert. Die Normalisierten treten darüber in Austausch, ob die anderen denn wirklich anders sind. Diskutieren halt darüber. Der gleiche Teilnehmer der Gruppendiskussion in Köln hat diese Wahrnehmung später sogar selbst so zusammengefasst. Ja, ich glaube halt auch, weil Westdeutschland immer noch so als Norm immer noch wahrgenommen wird. Und die Norm nimmt sich ja selbst nicht als besonders wahr. Das ist genauso wie weiß zu sein oder so. Wie häufig fällt einem das auf, dass man weiß ist? Wahrscheinlich sehr selten, wenn man sich in einem rein weißen Kontext bewegt. Genauso, denke ich mir, ist das auch mit West- und Ostdeutschland. Die Erkenntnis, dass das Othering und die Orientalisierung von Ostdeutschen auch in der Kohorte der nach 1990 geborenen jungen Erwachsenen einen so großen Einfluss auf die eigene Identitätsbildung nimmt, zeigt, wie wirkmächtig dieses Othering-Diskurse für soziale Gruppen sein kann. Es zeigt sich, dass zwar längst nicht alle Diskussionsteilnehmerinnen diese Zuschreibung über die jeweilige soziale Gruppe auch inhaltlich teilen, dass sie aber im Diskurs eine große Rolle spielen, geprägt durch Sozialisation, Bildung und mediale Berichterstattung, wie auch Thomas Abia schon ausgeführt hat. Ich möchte nun zum Abschluss noch einen Blick auf die Analogien der Identitätsbildung zwischen Ostdeutschen und Menschen mit Migrationshintergrund muslimischen Glaubens nehmen. Nekaforutan und ich, das wurde ja gerade schon erwähnt, Nekaforutan und ich haben dazu gemeinsam einen Artikel veröffentlicht in den Blättern für deutsche und internationale Politik und aus dem will ich jetzt tatsächlich kurz noch zitieren. Es gibt geteilte Erfahrungen. Ostdeutsche wie Musliminnen werden seit Jahrzehnten außerhalb eines Normalitätsparadigmas platziert, das westlich kodiert ist und sich selbst als tolerant, demokratisch und zukunftsoffen liest, während die genannten Gruppen als intolerant, antidemokratisch und vergangenheitsgewandt das positive Selbstbild negativ kontrastieren. Beiden kategorisierten Gruppen wird unterstellt, sie seien unproduktiv, hätten nie gelernt, richtig zu arbeiten. Auch Lamoyanz ist ein gängiges Narrativ, wobei hier sogar eine terminologische Analogie zu betrachten ist. Bei Hinweisen auf Ungleichheitsbehandlung wird von Jammer-Ossis gesprochen, immer diese Opferperspektive heißt es bei den Muslimen. Auch der Vorwurf hier, also im richtigen Deutschland, nicht wirklich angekommen zu sein, trifft beide in vergleichbarer Weise. Ebenso wie der, sich in der sozialen Hängematte auszuruhen oder von Sozialleistungen oder dem Soli zu leben. Sogar der Verweis, anfälliger für extremistische Positionen zu sein, trifft beide Gruppen, deren Männer als aggressiver und gewalttätiger gelten. Selbst die Begründungen enthalten Analogien. Die einen schaffen es nicht dazu zu gehören aufgrund ihrer antidemokratischen Religion und die anderen aufgrund ihrer Sozialisation in einem antidemokratischen System. So sind muslimisch sein und ostdeutsch sein zunehmend zu Merkmalen für Anderssein avanciert. Sie benennen nicht mehr bloß deskriptiv eine religiöse Orientierung oder eine regionale Herkunft, sondern sind zu politischen Kategorien geworden, die mit einer neuen Form der Identitätspolitik einhergehen. Daher bezeichnen sich auch Menschen verstärkt als muslimisch, für die Religion zuvor keine entscheidende Rolle gespielt hat. Dies lässt sich in ähnlicher Weise bei Menschen beobachten, die nach 1990 in den neuen Bundesländern geboren worden sind. Obwohl sie nicht in der DDR aufgewachsen sind, nehmen sie sich doch als Ostdeutsche wahr, vor allem dann, wenn die negativen Seiten Ostdeutschlands thematisiert werden. Die Pauschalisierung erzeugt eine Reaktion, die im Gegenzug einen identitären Bezugszusammenhang herstellt. Entweder die Personen versuchen unsichtbar zu werden, um nicht als Angehöriger dieser defizitären Gruppe erkannt zu werden. Sie versuchen die Stereotype, die Witze, die Herablassung zu ignorieren oder genauso laut mitzulachen oder auch diese Gruppe glaubhaft zu verlassen, indem sie sich selbst als Native Informants besonders schlecht über die Gruppe berichten. Wir testen das jetzt noch, diese Behauptung, die wir da aufstellen, in einer quantitativen Studie. Das Deutsche Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung, also das DZIM, widmet sich in einer aktuellen, standardisierten Studie der Frage, ob diese Analogien zwischen Ostdeutschen und Migrantinnen auch empirisch quantifizierbar sind.
Der Sozialwissenschaftler Daniel Kubiak über Abwertung als Katalysator der Identitätsbildung. Analogien zwischen Ostdeutschen und muslimischen Migrantinnen. Er definiert darin Westdeutsch sein als die sich selbst nicht hinterfragende Norm, so eine Art Normalnull. Ostdeutsch sein wird dagegen kontrastiert als Abweichung von dieser Norm. Gehalten hat Kubiak seinen Vortrag anlässlich der Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Soziologie am 24. September 2018 in Göttingen. Stöbert gern mal online bei uns rum im Hörsaal, da findet ihr noch jede Menge weiterer Vorträge über die Treuhand zum Beispiel, über die friedliche Revolution und den Umbruch in der DDR. Danke, dass ihr zugehört habt heute. Katja Weber sagt bis bald.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.